SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Willkommen zum ersten Espresso im neuen Jahr. Mein Name ist Yvonne Hafner. Buchen und Reisen, das war schon vor 40 Jahren vor allem eins, ein Ärger und ein Beschiss. Und um einen Beschiss geht es auch jetzt gerade um eine neue fiese Masche bei sogenannten Phishing-Mails. Einen guten Morgen. Der Espresso-Hörer Christian Hildebrand hat kürzlich elektronische Post bekommen von der Online-Versteigerungsplattform eBay.
Sehr geehrter Christian Hildebrand, zur Sicherheit Ihres Nutzerkontos ist es erforderlich, dass wir Sie einer kurzen Legitimationsprüfung unterziehen.
Das verdächtige Mail hat ihn aufgefordert, seine Nutzerdaten zu überprüfen in einem angehängten Formular und droht mit Konsequenzen, falls er das nicht macht.
Sollten Sie die Legitimationsprüfung innerhalb der nächsten 5 Tage nicht durchführen, so wird Ihr eBay-Nutzerkonto vorübergehend eingeschränkt.
Der Gipfel, etwas weiter unten, steht tatsächlich die volle Adresse von Christian Hildebrand. Ihm wird ungemütlich und er wendet sich darum an die Espresso-Redaktion. Ein Phishing-Mail, wo er mit ganzem Namen und korrekter Adresse angesprochen wird, so etwas habe er noch nie gesehen, schreibt er uns. Die Bundesstelle für Informationssicherung Melanie bestätigt, betrügerische E-Mails zu personalisieren. Genau das sind neue, fiese Maschen. Wie aber kommen denn die Betrüger zu diesen Adressen? Der Klaus, Max Klaus von Melanie, sagt, es gäbe 2 Wege.
Das eine ist, dass irgendein E-Mail-Konto beispielsweise von einem Bekannten, von diesem Hörer, ist gehackt worden. Und viele Leute haben ja in ihren E-Mail-Konten halt die ganzen Kontakte drinnen mit Adressen, mit Namen, Vornamen und allem, was dazugehört.
Oder aber, das ist die zweite Möglichkeit, die Daten sind bei einer Firma gestohlen worden, wo der Espresso-Hörer schon mal irgendetwas eingekauft hat. Der Rat von Max Klaus von Melanie?
Ja, grundsätzlich einfach vorsichtig sein. Wenn man nicht sicher ist, würde ich empfehlen, entweder bei der Firma, die das Mail so geschickt hat, nachfragen, ob das tatsächlich von ihnen ist. Was ich immer mache, wenn ich nicht sicher bin, E-Mail löschen und warte, ob die Firma noch einmal kommt. Weil wenn es seriös war, kommt auf jeden Fall ein 2. E-Mail.
Und wir schieben das vermeintliche Mail von eBay ganz einfach in.
Espresso Schredder.
Das ist das Espresso am Montagmorgen, 7:45. Und auch wir schauen diese Woche wieder zurück auf 40 Jahre Konsumentensendung im Radio.
Espresso Retro.
Kritische Information für Konsumenten.
40 Jahre Konsumentenmagazin.
Ferienbuchen. Wie war das eigentlich vor 40 Jahren gewesen? Eins kann ich euch schon mal verraten. Es ist
ein trauriges Fazit für einen Konsumenten.
Hat der Moderator vom damaligen Index 5/12, der Kasper Selg, gemeint. Und
der Konsument kann sich nicht wehren, er kann nur zahlen.
Wenn man Sendungen von dazumals über das Reisen hört, dann muss man sich vor lauter Abzockerei schon fast ein bisschen fragen, wieso ist man denn überhaupt noch fort, Matthias Schmid?
Klar, auch vor 40 Jahren haben viele Leute, die sich das können leisten konnten, nur ein Ziel gehabt, einen Platz an der Sonne. Zum Beispiel Miami, Florida. Eine Woche inklusive Flug und Hotel für sagenhafte 880 Franken. Oder ist es echt doch ein bisschen mehr gewesen?
2 Wochen vor Abflug hat der Veranstalter 80 Franken Treibstoffzuschlag nachverlangt. Und 3 Tage vor Abreise nochmal 80 Franken Währungszuschlag.
Nach dem Buch also noch 160 Franken Zuschlag, fast 20% vom ganzen Arrangement. Da hat es einem Betroffenen den Hut gelupft.
Da hört es nun einfach auf und das ist nicht in Ordnung und entbehrt jeder Rechtsgrundlage.
Wirklich? Das betroffene Reisebüro hat sich mal betont gelassen gegeben.
Wenn Sie Charterverträge mit einer amerikanischen Gesellschaft haben, sind die geht's nochmal in Dollar und der Dollar hat sich mindestens um 16-17% verschoben. Dass das bei einem günstigen Angebot mit dem Hotel mit allem einfach nicht mehr kann vom Veranstalter übernommen werden, ist auch klar.
Ah ja, klar. Dann wäre das ja geklärt. Gut, der Tourist ist also schon vor dem Abflug abgezockt worden und am Flughafen wäre es dann wohl kaum besser gekommen. Die Erfahrung hat mal der damalige Indexreporter Hans Rätz gemacht. Er hat den Flug gebucht, auf seinem Ticket ein grosses OK und dann nichts ist. Das Flugzeug war schon voll und ist ohne den Hans Rätz abgeflogen.
Swissair hat versucht, einen anderen Flug nach New York zu finden. Das ist ihr aber nicht gelungen. Ich musste 24 Stunden warten und auf Kosten der Fluggesellschaft in Zürich übernachten.
In Zürich im Hotel statt New York am Times Square. Der Hans Rätz war so sauer, dass er die Verantwortlichen von der Swissair aufgescheucht hat. Die haben ihm und den Zuhörern Erstaunliches anvertraut. Die Swissair hat die Auslastung der Flugzeuge eher so Handgelenk mal Pi berechnet. Und wenn die Rechnung nicht aufgegangen ist, war der Flüger halt überbucht und ist ohne den Hans Rätz abgeflogen. Immerhin, am nächsten Tag ist es dann doch noch losgegangen. Was der Hans Rätz denn in seinen Ferien erlebt hat, das wissen wir nicht, aber eins ist sicher, dort hat schon das nächste Unheil droht. Dann nämlich, wenn er den falschen Reiseführer dabei hatte. Index hat den Test gemacht. Das Urteil vernichtend.
Braucht man in Spanien einen internationalen Fahrausweis? 5 Führer sagen ja, einer sagt nichts und nur ein einziger informiert richtig. Was kostet ein Brief in die Schweiz? 5, 6, 8 oder 12 Peseten? Nur 2 Reiseführer ersparen dem Briefempfänger ein Strafporto.
Also, auf die Reiseführer hat man sich überhaupt nicht verlassen. Vielleicht auf Prospekt der Reiseanbieter, zum Beispiel bei der Reise an schönen Strand von Playa de Palma auf Mallorca.
Hotel der oberen Mittelklasse, nur durch eine Straße vom Sandstrand der Playa de Palma getrennt. Dieses Haus verspricht Ihnen freundliche, gute Bedienung und seriöse Leitung. Alle Zimmer mit Bad und Telefon, Balkon und teilweise Meersicht.
Klingt ja noch anmächerlich. Aber Sie ahnen es, Index 5 vor 12 hat sich vor Ort das mal genauer angeschaut. Und schon klingt es ein bisschen weniger anmächerlich.
Das Hotel liegt an der stark befahrenen vierspurigen Uferstraße, die bei einem Strandbesuch überquert werden muss. Die Zimmer im direkt an der Straße liegenden Teil sind sehr lärmgestört. Desgleichen die Räume an der Eingangsseite, an der sich ein großer Parkplatz befindet. Ruhesuchenden ist das Hotel nicht zu empfehlen.
Ui, nein. Lärm statt Ruhe die ganze Ferie über. Da hat es doch hoffentlich nachher eine Entschädigung gegeben. Kurz gesagt, nein. Oder wie es der Kasper Selk gesagt hätte.
Der Konsument kann sich nicht wehren, er kann nur mehr zahlen.
Der Konsument als Tourist, der war früher also definitiv der Beschissen gewesen. Und wie sieht es eigentlich heute aus? Das hat Matthias Schmid vom Ombudsmann der Reisebranche, Franco Muff, wollen wissen.
Ich denke, die Reisenden haben heute schon eine bessere Situation im Vergleich zu früher. Alles ist transparenter geworden, was auch die Preise angeht. Und es ist auch so, dass die Leute ein besseres Wissen haben. Auch sind die Fremdsprachkenntnisse der Leute besser und sie können sich besser wehren.
Wenn man Themen anschaut, überbuchte Flüge, Gebühren, die auf Schnäppli-Angebote noch draufgeschlagen werden, blumige Versprechen zu Hotels, die so einfach nicht haltbar sind, vieles kommt einem auch aus heutiger Sicht noch bekannt vor.
Ja, blumige Versprechen hat es gegeben, wird es auch immer wieder geben. Es ist aber schon so, dass es heutzutage viel kontrollierter ist, was publiziert wird in den Angeboten. Es ist auch für den Anbieter wichtig, dass er keine falschen Sachen publiziert, weil er kommt sehr da schnell ins Kreuzfeuer. Denn heutzutage sind die Leute kritischer und es wird auch alles besser kontrolliert.
Was sind denn grundsätzlich so Themen, die Sie als Ombudsmann von der Reisebranche heute, also 2014, am meisten beschäftigen?
Ja, nebst der Problematik von Ferien, die halt nicht so verlaufen sind, wie es hätte sollen sein, mit einem gewissen qualitativen Mangel, spüren wir schon sehr stark jetzt den Einfluss von der elektronischen Bucherei, also Leute, die im Internet Sachen buchen. Und da würde ich sagen, sind Stolper doch relativ hoch. Man macht Fehler, man hat nachher dann keine Kontaktpersonen, man rennt an, da gibt es ziemlich viele Probleme.
Das Internet, also auch beim Reisen, eine der grössten Stolperfallen.
Espresso, aha, schlauer in die Woche.
Ja, so weit sind wir noch nicht ganz. Espresso am kühlen 5. Januar. Ich hoffe, ihr seid gerade irgendwo, wo es wohlig warm geheizt ist. Heizen, das kann man ja mit Öl, mit Holz, mit Pellets oder mit Erdgas. Habt ihr gewusst, in gut 250'000 Häusern in der Schweiz, die sind als Erdgasnetz angeschlossen. Und wir wollen jetzt wissen, wie kommt eigentlich das Gas bei uns ins Haus? Die Espresso-Redaktorin Muriel Jaisi ist für Espresso Aha dort her, wo sonst nur wenig her dürfen. Dort, wo der grosse Gasfluss von Norden nach Süden gesteuert wird.
In der Nähe von Wolhausen im Entlebuch muss man den Hügel darauf. Kurve um Kurve, man sieht fast nur noch Kühe. Dann steht man plötzlich vor einem eingehagenen Areal und schaut an eine riesige Maschine an. Das ist sozusagen der Mittelpunkt von dieser gigantischen Gasleitung, die durch die ganze Schweiz läuft. 53 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag gehen durch die Leitung durch. Das ist 5-mal so viel Erdgas, wie die Schweiz an einem Tag braucht. Betrieben wird die Gasleitung von der Transit Gas AG. Und die kontrolliert auch, dass alles richtig läuft. Von einem Kontrollraum aus, der auf dem Areal ist. 24 Stunden am Tag sitzt dort jemand vor 11 Bildschirmen. Heute ist es der Henry Postelt. Er beobachtet einen Alarm, der blinkt.
In einer Station im Wallis wird hier gearbeitet. Sie fahren hier mit einem Schieber im Moment. Das sind so Wartungen, die sie hier machen müssen.
Im Wallis wird das Gas in einer Leitung gestoppt, damit Monteure Wartungsarbeiten machen können. Nicht an der Hauptleitung, sondern an einem Abzweiger. Die werden von der Swissgas AG betrieben. Der Robert Fassler, Leiter der Swissgas-Anlage, ist gerade auf Stippvisite und schaut, ob alles richtig läuft.
Das meiste Erdgas kommt über Swissgas-Stationen in die Schweiz. Das sind 7 Stationen entlang der Transitgasleitung. Es gibt aber noch andere Zuleitungen. Also in der Schweiz gibt es noch neben den Swissgas-Einspeisungen auch noch direkte Einspeisungen aus Frankreich oder Deutschland oder natürlich das Tessin nicht zu vergessen. Die haben aus Italien eine direkte Versorgung.
Das Erdgas, das wir in der Schweiz brauchen, kommt über die Nachbarländer rein. Dann wird sie in den Swissgas-Leitungen zu den Häusern transportiert, die Gas zum Heizen brauchen. Das sind eben rund 255'000 Häuser.
Die Verteilung ist relativ fein, vor allem natürlich im Mittelland. Das heisst, in den Gebieten, wo es auch eine relativ hohe Anschlussdichte möglich ist. Problematisch wird es eher ein bisschen auf dem Land aussen, wo man natürlich lange Strecken erschliessen muss mit Rohrleitungen und wenig Absatz hat. Dort ist das Erdgasnetz nicht sehr verdichtet oder gar nicht vorhanden. Aber in den übrigen Gebieten, vor allem Städten, ist es sehr dicht und dort kann eigentlich jedes Haus anschliessen, das will.
Immer wieder hört Robert Fassler die Frage, wie sicher das so eine Gasleitung ist. Was, wenn die Gaszufuhr unter meinem Haus leck ist?
Da muss man überhaupt keine Angst haben. Also die heutigen Technologien, die man anwendet, also die sind sehr sicher. Dann kommt noch dazu, dass man im Erdgas auch tut ja ein Odorat zumischen. Also man tut eigentlich den Erdgasgeschmack künstlich herstellen. Das Erdgas würde sonst nicht schmecken. Jetzt geben wir aber einen Stoff dazu, den dann die Leute interpretieren als Erdgas. Das ist eine Sicherheitsangelegenheit. Das heisst, wenn irgendjemand ein kleines Leck im Haus auftreten würde, würde man das sofort schmecken. Könnte natürlich den Haupthahn beim Haus jetzt wieder schliessen.
Eine Frage, die sich die Leute auch stellen, was, wenn ein Land im Osten den Gashahn zudreht? Zum Beispiel Russland. Würde man das in der Schweiz merken?
Auf jeden Fall nicht sofort. Das würde relativ lang gehen. Man hat ja auch noch Speicher in Deutschland. Also man hat den Erdgas in grossen Mengen gespeichert und würde dann das wieder rausholen. Also es würde relativ lang gehen, bis man wirklich einen Lieferstopp von Russland hier in Westeuropa würde spüren.
Sagt Robert Fassler. Der Mann bei dem Computerbildschirm kommt in dem Moment das Telefon über, dass die Wartungsarbeiten im Wallis fertig sind.
Ihr geht? Ja, gut. Okay, ciao.
Jetzt kann der Henry Possel den Schieber im Wallis wieder aufmachen. Das Gas kann wieder fliessen. Er selber bleibt aber noch ein paar Stunden, bis die Nachtschicht kommt.
Und auch im neuen Jahr sorgen wir bei euch für einen Espresso-Aha-Effekt. Wir suchen darum eure Fragen zum Konsumalltag. Schickt uns die am besten via Formular im Internet srf.ch unter Konsum. Ich wünsche einen guten Start in das junge Jahr.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.